Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Seit dem rassistischen Anschlag auf Shisha-Bars in Hanau, einem weiteren versuchten Anschlag auf eine Bar in Stuttgart, sind die Szeneorte in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Aus den Treffpunkten sind Tatorte geworden, von denen viele gar kein richtiges Bild haben, sondern eines, das unter anderem durch Serien wie Four Blocks geprägt ist. Serien, in denen Gangster-Rapper in dicken Autos obskure Geldgeschäfte tätigen. Aber wie sieht es tatsächlich in Shisha-Bars aus? Seit wann gibt es sie in Deutschland? Und wie ist ihre kulturelle Bedeutung? Darüber wollen wir reden mit Alexa Färber. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat sich schon länger mit dem Thema Wasserpfeifen auch beschäftigt. Frau Färber, kann man eigentlich sagen, gibt es die eine Shisha-Bar oder muss man nicht von vornherein verschiedene Typen unterscheiden?
Ja, das ist ganz klar. Es gibt unterschiedliche Formen, in denen Wasserpfeifen im öffentlichen oder halböffentlichen Raum von Cafés und Bars konsumiert werden. Unterschiedliche unternehmerische Konzepte dahinter. Und ich habe bisher immer drei Typen voneinander unterschieden. Einmal genau das, was Sie jetzt als Shisha-Bar angesprochen haben und was als zur Zielscheibe der Anschläge geworden ist vor zwei Wochen. Das ist eine Bar, die sich an ein junges Publikum wendet, ein gemischtes Publikum, junge Menschen, Männer und Frauen, die vielleicht sogar noch zur Schule gehen, Ausbildung machen oder gerade abgeschlossen haben, wie eines der Opfer in Hanau. Und da geht es wie in vielen Café, Bars, um Geselligkeit, um Rumhängen, um Freizeit, vielleicht auch zu viel Freizeit zu verbringen und um, ja, in so einer Mischung aus sich kennenlernen und schon lange kennengelernt haben, beieinander sein. Also diese Form der Geselligkeit. Die beiden anderen Formen von Wasserpfeifencafés würde ich einerseits als kosmopolitische Bar bezeichnen. Das ist was ich vor allem in Berlin beobachtet habe, als ich intensiver dazu geforscht habe. Und das sind Bars von Menschen, die in der zweiten Generation in Deutschland leben und eine Bar eröffnen oder ein Restaurant und wo die Wasserpfeife im Grunde nur ein Zusatzattribut ist, das neben Alkoholkonsum, mediterranen Gerichten und so weiter einfach gereicht wird. Und dann, das kennen wahrscheinlich auch viele, gibt es so etwas wie ein arabisches Kaffeehaus, diesen Typ, der eigentlich ältere Menschen versammelt, auch seit der ersten Generation von Arbeitsmigrantinnen und Migranten in Deutschland bekannt ist, aber sich auch hält in Einzelfällen. Und da ist eine ganz andere Stimmung. Da gibt's keinen Alkohol. Da wird, wie aber auch in Shisha-Bars, in dem ersten Typ viel gespielt. Da läuft der Fernseher mit original arabischer oder auch türkischen Programmen oder auch Musik. Und das ist eher so ein ruhiger Ort, der auch nicht bis tief in die Nacht auf hat. Und vor allem Männer, aber auch Frauen manchmal anzieht.
Und die Shisha-Bars, die jetzt so im Fokus stehen, sind das Bars, die ein historisches Vorbild haben oder sind das welche, die hier eigentlich erst entstanden sind?
Ich würde sagen beides, aber vor allem hier entstanden sind. Als ich 2003 angefangen habe, mich dafür zu interessieren, waren das sehr, wie soll ich sagen, zeitgenössische deutsche Phänomene, weil die zum Teil mit dem Prinzip der Ich-AG, der Existenzgründung, gegründet wurden. Das ist auch nur ein bestimmtes Budget, das man da zusammengebracht hat. Und entsprechend klein waren diese Shisha-Bars, die von diesen jungen Leuten meist gegründet wurden, auch von der Ausstattung her so zusammengewürfelt mit Reminiszenzen an tatsächlich auch die Kaffeehäuser durch Bilder, die an der Wand hingen oder hängen, aber auch mit viel Neon und Plüsch und Polstermöbeln. Das ist so ein Gemisch aus allem, was irgendwie zur Hand ist, aber gleichzeitig auch dieses junge Publikum in dem, was es da sucht, unterstützt, nämlich gemütliche Sitzgelegenheiten, Tische, wo diese Wasserpfeifen draufkommen, die man dann gemeinsam raucht und so weiter.
Ein junges Publikum, das aber auch aus allen Teilen der Welt kommen kann und nicht unbedingt einen Migrationshintergrund haben muss. Verstehe ich Sie da richtig?
Naja, aus allen Teilen der Welt, ja, weil es auch ein touristisches Publikum anzieht. Ich würde die aber auch vor allem in diesen kosmopolitischen Bars sehen. und andererseits ein diverses Migrationsgeschichtenpublikum, wenn ich das so sagen kann. Das haben wir auch in Hanau gesehen. Also die Wasserpfeife, die nicht nur Menschen mit Eltern aus dem Nahen Osten und Ähnlichem miteinander verbindet, sondern auch aus Russland und anderen Orten, weil es einfach so eine Form des Konsums ist, die günstig ist. Man teilt sich diese Wasserpfeifen. Man kommt da vielleicht mit Freundinnen, Freunden aus der Schulklasse hin, die ja auch nicht ungemischt und unvielfältig sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich immer als Shisha-Bar-Typ so beobachtet habe. Und ich habe den Eindruck, in Hanau waren das schon auch ein bisschen ältere Menschen, also älter im Sinne von Anfang 20 und nicht unter 20, die ja genau diese vielfältigen Hintergründe und auch selbstverständlich deutsche Hintergründe haben, hatten.
Wie wichtig sind solche Treffpunkte? Weil es heißt ja immer so ein bisschen, viele der Menschen, die in Shisha-Bars gehen, werden beispielsweise an anderen Szeneclubs an der Tür schon abgewiesen und deswegen brauchen Sie die Shisha-Bar?
Ich denke auch, dass es diese Rolle erfüllt, ein Ort zu sein, wo ich mich als jemand, die andernorts abgewiesen wird, wiederfinde und die andernorts abgewiesen wird wegen rassistischer Exklusionskriterien. Ich glaube, das erfüllt dieser Ort. Gleichzeitig hat jede solcher Unternehmung, Cafés, Angebote in so einer Geschmackslandschaft einer Stadt ja ohnehin ein Publikum vor Augen, das sich aus sozialen Kriterien speist, kulturellen, sozialen Kriterien. Das heißt eben zum Beispiel, ganz junge Leute, die ich mit bestimmten Preisen locke und auch halten kann, die dann vielleicht zu Stammgästen werden. Oder aber Menschen, wenn man jetzt diese kosmopolitischen Bars sieht, die sich in einer bestimmten kulturellen Szene bewegen und die sich mit dem mediterranen Raum oder Ähnlichem identifizieren auf eine ganz andere Art und Weise. So gesehen ist es, glaube ich, beides. Und wir haben jetzt zum Glück viel darüber gehört, wie stark die Erfahrung des Ausschlusses, des Ausgeschlossenwerdens ist und gerade bei jungen Leuten, die ihren Alltag als Bürgerinnen und Bürger riesiger Staaten, weil sie in denen auch geboren sind oder auch hinzugekommen sind, verbringen, ist jede Form von Ausschluss natürlich verletzend und prägend und man wird nach anderen Orten suchen, in denen man willkommen ist, das ist ganz klar.
Was halten Sie davon, wenn jetzt beispielsweise bekannt wird, dass in Frankfurt die AfD und die FDP einen Antrag im Stadtrat eingereicht haben, Shisha-Bars aus Wohngebieten zu verbannen, also Begründung, die seien so laut. Schließt man da nicht wieder aus an manchen Stellen?
Naja, für Gewerbe gibt es Vorgaben und an diesen Vorgaben wird immer gebastelt, was wo untergebracht werden kann. Laut habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Man könnte auch sagen, das haben wir auch häufig vermischt mit rassistischen Vorurteilen. Es riecht, man riecht ja tatsächlich in der Stadt, weil der Duft dieses Rauchs stark parfümiert ist. Das könnte dann der nächste Punkt sein, weshalb man die nicht in Wohngebieten haben wollte. Das ist, glaube ich, relativ erratisch, was jetzt als Forderung geäußert wird. Wir hatten letztes Jahr die große Diskussion, die so aufgeschwappt ist, um die Giftigkeit der Shisha-Bars, des Rauches, der tatsächlich ja schwer zu kontrollieren ist, sich in einigen Shisha-Bars häufiger ereignet hat, weil die Lüftung nicht stimmten und so weiter. Das habe ich jetzt wirklich auch nochmal vor dem Hintergrund, dass eigentlich so ein Anschlag einen als Forscherin auch nochmal anders erschüttert, weil man sich fragt, habe ich jetzt bestimmte Fragen nicht gestellt, die wichtig gewesen wären? Habe ich mich für das Falsche interessiert? Habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, im Rückblick, dass diese Wasserpfeife als Objekt immer wieder die Thematisierung des anderen mit sich bringt und das wirklich auch schon in der Geschichte der Wasserpfeifen oder in der Geschichte der Auseinandersetzung des Westens mit Wasserpfeifen als Objekt. Und das ist doch wichtig, da zu sehen, welche Kriterien des anderen werden eigentlich thematisiert und problematisiert, indem man sich auf einmal als Politiker mit Wasserpfeifen oder Wasserpfeifencafés beschäftigt oder als Nachbar, Nachbarin, als Konsumentin, Konsument. Das ist interessant zu sehen und da aufmerksam zu sein und die mitlaufenden rassistischen Vorurteile, Urteile aufzudecken, finde ich wichtig.
Nur noch abschließend gefragt, nach dem Anschlag in Christchurch damals hat die Gesellschaft sehr zusammengehalten und man hat gebetet vor Moscheen. Also sollten wir jetzt vielleicht alle in Shisha-Bars gehen, anstatt dass sie leer da stehen?
Ich glaube, heute findet eine große Trauerfeier statt. Es fanden auch schon viele Gedenkmärsche statt. Das ist total wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, auf Wasserpfeifencafés differenziert zu schauen, sich auch mal da reinzusetzen, wenn man mag. Vielleicht auch eine Wasserpfeife zu rauchen, das weiß ich nicht. Aber eine Aufmerksamkeit dafür zu entwickeln, was sind die Orte, die als Selbstverortung wichtig sind, die aber gleichzeitig eine besondere Qualität der Geselligkeit auch haben und welche vielleicht auch Ausschlusskriterien oder welche Schwellen, welche Hürden ergeben sich in dieser ja sehr urbanen Geschmackslandschaft, in der es einerseits viele unterschiedliche Wasserpfeifen-Kaffeesorten gibt, andererseits ja viele andere Orte, wo sich junge, ältere Menschen im Grunde in einer Art von Vielfalt treffen wollen. Und das ist, glaube ich, das, wofür wir Sorge tragen müssen, dass das besteht.
Frau Färber, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.